Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
der Ethnologe und Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba ist hier bei uns. Herr Kaschuba, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, Herr Ramloh.
Herr Kaschuba, Sie sind ja auch Stadtforschung. Es ist eigentlich gerade die Weihnachtszeit. Das heißt, eigentlich müssten wir an so einem Samstagvormittag ja die Städte voller Menschen sehen, die relativ hektisch versuchen, noch alles für Weihnachten zusammen zu organisieren. Jetzt ist es natürlich völlig anders in diesem zweiten Lockdown. Wenn Sie sich mal Berlin stellvertretend anschauen für die vielen leeren Städte, wie nehmen Sie das gerade wahr?
Naja, wir haben eine Situation, in der die Leute im Grunde genommen die Hektik gar nicht einkehren lassen können. Es gab ja in der letzten Woche noch so ein paar Tage, an denen dann lange Schlangen waren. Aber gegenwärtig hat man im Grunde genommen eher die Situation, die wir sonst zwischen den berühmten Feiertagen und Jahren haben. Die Leute sind weg. In Berlin verreist regelmäßig ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Stadtbevölkerung. Die Parkplätze werden leerer und man hat mehr Platz. Und die Räume werden eben auch leerer. Jetzt haben wir natürlich eine völlig andere Situation beim Herfahren. Jetzt habe ich auch gedacht, wir sind eigentlich heute Samstagvormittag wie Sonntagvormittag. Es tut sich kaum etwas außer Brötcheneinkauf.
Es ist eine andere Hektik als die sonstige weihnachtliche Hektik, oder?
Ja, also wir spüren natürlich auf der anderen Seite, dass auch die Normalität nicht da ist. Also die Kontakte, ich glaube, es geht fast allen so. Man guckt irgendwie einen Film im Fernsehen und denkt, huch, die haben ja gar keine Masken auf. Also es gibt schon so einen Reflex im Grunde genommen mit Vorsicht. Und es gibt natürlich auch das Gefühl, gerade bei jüngeren Leuten, dass sie schon relativ lange nicht das tun können, was zu ihrem Lebensstil gehört. Ich finde, Debatte um Party und andere Dinge geht oft an der Lebensrealität vorbei, dass wir in einer großen Stadt wie Berlin wahrscheinlich eine halbe Million bis eine Million Einwohner haben, die ebenso kontaktintensiv leben. Und jetzt sagen ja viele jüngere Leute auch, ich komme ja seit einem Jahr fast vor wie im Seniorenheim. Das bezieht sich eben auf diese Kontaktarmut, die jetzt damit eintritt.
Wir wollen in der kommenden Stunde ein Stück weit sortieren, was heute wichtig ist, aber auch was natürlich die ganze Woche über schon wichtig ist. Deswegen werden wir gleich anfangen mit der Diskussion über Impfstoffe. Herr Kaschuba, Sie sind Ethnologe und Kulturwissenschaftler. Hilft Ihnen das, um uns zu erklären, dass laut einer Forsa-Umfrage 43% der Deutschen sagen, das mit dem Impfstoff, das will ich erstmal abwarten. Da bin ich mir nicht so sicher.
Das hilft mir schon, weil wir immer davon ausgehen, dass wir uns unsere Welt aus Bildern zusammensetzen. Und diese Bilder, die neigen immer dazu, entweder sozusagen 0 oder 100 zu haben. 0 ist sozusagen, bin in meinem eigenen. Das sind die Bilder des Nahen, des Vertrauten, des Sicheren. 100 wäre im Grunde genommen die Fremden, das Draußen. Und zwischen diesen Polen bewegen sich natürlich auch alle Sicherheits- und Unsicherheitsfragen. Und Impfstoff bedeutet natürlich, wenn man jetzt eine Umfrage macht, dass die Menschen ja noch nichts darüber wissen. Das sind ja alles nur Versprechungen aus den Medien, der Politik. Und sie jetzt orientieren, und das ist so ähnlich, wie die Antworten auf den Autokauf, auf ein neues Modell wären auch nicht anders. Ein Teil würde sagen, ja, das mache ich, hat sich Informationen besorgt, denkt auch, es hilft mir und anderen. Und ein großer Teil sagt, muss ich erst mal abwarten.
Es gibt ja jetzt sehr viel Kritik in den letzten Tagen auch an der Impfstrategie der Bundesregierung der Europäischen Union, dass es so relativ lange dauert im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu Großbritannien, bis der erste Impfstoff zugelassen ist. Das wird höchstwahrscheinlich nächste Woche passieren. Aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann ist, egal ob wir nun diese Strategie fahren oder die andere Strategie, die Geschwindigkeit, mit der wir sprechen, von der Entwicklung und der Verbreitung dieses Impfstoffs eigentlich konträr zum menschlichen Naturell?
Naja, also die Politik ist im Moment in einem großen Dilemma. Auf der einen Seite wurde der Lockdown damit begründet, wir müssen das sofort machen. Jeder Tag kostet Menschenleben. Auf der anderen Seite sagt man dann, ja, bis dieses Gremium zusammentritt. Und viele haben ja doch verstanden, jetzt wird nicht mehr der Impfstoff geprüft, jetzt werden die Studienergebnisse geprüft von älteren Herrschaften, so in meinem Alter, die dann in diesen Tanks sozusagen zusammensitzen und dann noch aus 27 EU-Staaten kommen. Und da war plötzlich das Thema Eile kein Thema. Das hat auch Spahn wohl bemerkt, als er dann mit Druck gemacht hat. Denn in der Tat war das ganz einfach so, dass eben auch da die Menschen dann erwarten, wenn wir schnell reagieren sollen, wenn wir schnell in diese Ordnung gehen sollen, dann muss da möglichst schnell auch das Serum kommen. Denn auch da kostet jeder Tag Menschenleben. Und so kommt jetzt diese Situation zustande. Vor dem Hintergrund natürlich, dass die Menschen in einer Pandemie eine hohe Erwartung an Politik haben. Weil die Politik hier eben auch sagt, ihr könnt nicht nur individuell reagieren. Wir müssen das gemeinsam tragen und gemeinsam lösen. Aber es braucht immer die Balance. Ich war nicht sehr begeistert von den Kommentaren aus der Regierung, die sagten, wir machen das für euch, wir regeln das schon. Die Masken kommen, die Schutzmaßnahmen kommen. Man muss sozusagen die Verantwortung immer teilen. Und da ist die Gesellschaft nicht immer mitgenommen worden.
Aber die Verantwortung teilen am Endeffekt, wenn es nicht funktioniert, trägt doch die Regierung allein die, zumindest die politische Verantwortung. Kann man die Verantwortung tatsächlich auf die 80 Millionen Menschen gleichmäßig verteilen?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, sozusagen eine bestimmte Haltung zu erzeugen. Die würde damit anfangen, dass ein Gesundheitsminister nicht immer wieder sagt, ich unterzeichne morgen ein Gesetz, sondern wir machen dieses Gesetz. Das Wir ist eine ganz wichtige Formulierung. Und man kann jetzt ja eben auch sehen an diesen unterschiedlichen Zahlen, wie viele Portionen dieses Impfstoff kommen nun. Wohin kommen die? Warum sind es nicht mehr? Geht es nicht schneller? Bremen, das Beispiel zeigt, dass dort Privatinitiative sagt, wenn wir täglich nur 1.500 Leute impfen können bei 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, brauchen wir ein Jahr. Also man hätte das transparenter eben auch machen können. Und transparenter heißt, man erklärt, wie viel kommt, warum wie viel bestellt ist, wie lange das dauert und wie wir gemeinsam damit umgehen. Das betrifft ja natürlich auch die Frage der Impfgerechtigkeit. Verkündung ist immer schlechter als Teilhabe.
Wenn wir über Impfgerechtigkeit sprechen und über Verordnung, die Jens Spahn ja auch gestern unterschrieben hat, die Impfverordnung, die jetzt ja sozusagen die Menschen erst einmal in drei Gruppen unterteilt, weil wir eben anfangs nicht genügend Impfstoffdosen für alle haben werden, weil natürlich auch 80 Millionen Menschen zu impfen, wenn die überhaupt geimpft werden wollen, eine unglaubliche logistische Leistung ist. Impfgerechtigkeit ist ein Stichwort, was Sie aufgegriffen haben. Wir haben jetzt drei verschiedene Gruppen. Erst die über 80-Jährigen und das Pflegepersonal, die Menschen in den Notfall-Intensivmedizinstationen, danach die 70-Jährigen und einige Krankheitsgruppen, danach die 60-Jährigen. Sie haben jetzt gerade selber schon indirekt Ihr Alter angesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass Sie dieses Jahr 70 geworden sind. Also zweite Gruppe. Aus dieser Perspektive, wenn Sie sich selber betrachten mit im Hinblick auf Impfgerechtigkeit, fühlen Sie sich da gerade gerecht behandelt?
Ja, ich fühle mich durchaus gerecht behandelt da. Wobei die Frage, wie man das moderieren kann und wie man das vielleicht mit der Gesellschaft gemeinsam diskutieren kann, schon berechtigt ist, nicht? Also die Politik hätte ja erklären können, es gibt zwei Modelle. Man kann nur zwei Modellen einer Pandemie folgen. Entweder die sogenannten Vulnerablen zunächst, also die, die von Sterben bedroht sind. Oder das, was man ja neudeutsch nun die Spreader nennt. Also die, die die Infektionen möglichst verbreiten, das sind eher jüngere und mobile. Und es liegt nahe, dass man sozusagen das Mortalitätsargument nimmt und sagt, die am meisten Bedrohten, und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, die am meisten Bedrohten sollten zuerst geimpft werden. So reagiert auch jeder Sanitäter, der zu einem Unfall gerufen wird. Der Schwerstverletzte soll zuerst versorgt werden. Das haben wir auch, glaube ich, im Kopf drin. Damit kann man, glaube ich, argumentieren.
Das fühlt sich richtig an.
Streitfälle kann man regeln. Also ich bin auch nicht ganz sicher, ob man nicht Hausärzte, die ja beides sein können, Helfer und Spreader, nicht, ob die nicht auch einbezogen werden sollten.
Das fordern die Hausärzte ja gerade.
Überhaupt die medizinischen Dienste, ob man jetzt allen auch wirklich gerecht wird, die ja auch Angehörige in häuslicher Pflege haben. Und die Pflegedienste sind auch nicht so ganz sicher, ob sie nun in dieser ersten Gruppe mit drin sind. Also da könnte man sicher noch nachbessern diskutieren. Aber es wäre gut, das noch weiter zu kommunizieren und zu diskutieren. Das fördert immer die Akzeptanz.
Wir können das ja auch noch mal auf ein höheres Level regeln. Regeln ist das falsche Wort, heben. Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, war in dieser Woche in Berlin. Gestern hat er im Bundestag gesprochen. Es ging eigentlich um den 75. Jahrestag der Vereinten Nationen, den 75. Geburtstag. Es ging aber dann auch um den Impfstoff als öffentliches globales Gut. Da hören wir mal rein.
Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
Und die Impfinitiative der Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat jetzt gesagt, wir hoffen, dass wir bis Ende nächsten Jahres 20% der Bevölkerung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ebenfalls impfen können, finanziert durch die sogenannten Geberländer. Ist das globale Impfgerechtigkeit?
Ob die ausreicht als globale Impfgerechtigkeit, bin ich skeptisch. Aber wir brauchen die globale Impfgerechtigkeit nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus ganz einfachen medizinischen Gründen. Sonst leben wir die nächsten Jahre mit diesem Ping-Pong-Effekt. Denn wir müssen ja auch immer davon ausgehen, wir sind diejenigen, die unterwegs sind. Also die Deutschen als Urlaubsmeister, das wird wiederkommen. Wir sind angewiesen auf Arbeitskräfte aus dem internationalen Raum. Und wir sind gut beraten, wenn wir eben auch im Blick auf Migration und Flucht ein Fluchtpunkt, ein Zielpunkt weiter bleiben. Das heißt, wir sind in diesem internationalen Zusammenhang. Und es ist in unserem eigenen Interesse, dass die Impfgerechtigkeit auch global hergestellt wird. Dass alle Menschen im nächsten Jahr die Möglichkeit haben werden, die das wollen, geimpft zu werden. Und dann wird auch diese Frage, wer lässt sich impfen und wer verweigert es, sicher verändert werden, weil dann Erfahrungen vorliegen. Wenn wir jetzt sozusagen wiederum eine weiße Impfgerechtigkeit nur auf der europäischen und amerikanischen Seite haben und die anderen Kontinente außen vor bleiben, würde das mehr sein als nur ungerecht. Das wäre dumm.
Wolfgang Kaschuba ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Ethnologe und Kulturwissenschaftler. Herr Kaschuba, wir haben gerade schon mal angesprochen, die Rolle der Politik, wenn es jetzt darum geht, auch den Impfstoff in der deutschen Bevölkerung akzeptabler zu machen, zu verbreiten. Was ist Ihr Eindruck, wie hoch ist generell die Akzeptanz dieses zweiten Lockdowns? Natürlich, wenn man sich die Umfragen anschaut, die Mehrheit der Deutschen oder der Menschen in Deutschland befürwortet das. Aber wenn man sich natürlich im Kleinen in Gesprächen umhört, das Grummeln ist sehr viel größer geworden.
Also wir haben sicherlich eine große Akzeptanz, wenn die berühmte Meinungsabgefragt wird, die Meinungsfrage gestellt wird, halten Sie das für richtig? Sagen ja auch über 3/4, Sie halten es im Grundsatz für richtig. Und diejenigen, die tatsächlich sozusagen offiziell ablehnen, sind ja unter 15%. Das klingt zunächst mal sehr gut und auch sehr stabil. Wenn man genauer hinschaut, haben wir aber natürlich unter der Oberfläche dramatische Veränderungen. Also eine Veränderung in den letzten Wochen, die ja allmählich auch auffällt, ist, vor 2 Monaten hat man davon gesprochen, dass die Hotspots die großen Städte sind. Da mischen sich die Leute, da treffen sich die Leute, da leben ja angeblich auch hunderttausende Partygänger, während die ländlichen Regionen eher ruhig sind. Das hat sich dramatisch geändert. Die höchsten Zahlen liegen jetzt aus Landkreisen vor, die nicht mal 100.000 Einwohner haben. Da muss man im Grunde genommen die Fallzahlen dann verdoppeln und hochrechnen, um überhaupt auf die Zahl zu kommen. Und das ist etwas, was wir schon länger beobachten. Das zeigt nämlich, dass in einem konkreten persönlichen Umfeld die allgemeine Haltung, ich finde das richtig, nicht unbedingt der Praxis entspricht. Also man könnte sagen, in der Stadt ist es einfacher, mit Maske zu laufen. Wir sind uns fremd, wir treffen uns beim Einkaufen in der U-Bahn, überwiegend nicht Nachbarn und Freunde, sondern Fremde. Und die Maske ist eher ein Zeichen von Vertrauen und Sicherheit, weil man in der Stadt die Botschaft abliest, ich nehme Rücksicht.
Und weil wir in der Stadt, wenn ich es richtig verstehe, ja ständig Menschen treffen, die wir sowieso nicht kennen, während das in ländlichen Regionen oft anders ist, verstehe ich das richtig?
Ja, weil die Stadt ist anonym und sozusagen Fremden gegenüber ist die Maske kein Affront. Auf dem Dorf ist in der Regel eben die Nachbarschaft unterwegs, die Verwandtschaft unterwegs. Man trifft sich, man sieht sich. Nähe und Offenheit ist sozusagen Alltag. Und wenn ich dort die Maske aufsetze, dann ist das so wie eine Distanzierung, wie eine Misstrauenserklärung im Grunde genommen. Wenn dann noch hinzukommt, dass vielleicht einige lokale Protagonisten in der Politik dies auch für nicht nötig halten oder für lächerlich erklären, dann entsteht dort eben diese Haltung, ja, wenn ich ins Geschäft gehe, setze ich die Maske auf, aber zu Hause brauche ich das ja nicht. Wenn ich zu Hause aber dauernd Nachbarschaftsverkehr und Verwandtschaftsverkehr habe, dann werde ich eben auch angesteckt. Also Ich hatte gestern 2 oder 3 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Sachsen gehört, die den typischen Satz sagten, ja, das Virus ist ja von draußen eingeschleppt worden. Das ist heute nicht mehr die Frage. Es ist was Fremdes. Das ist heute aber nicht mehr die Frage. Die Frage ist, wie wird es verbreitet? Und verbreitet wird es eben auch von den lieben Familienangehörigen und Freunden, die ja gute Menschen sind und deswegen das böse Virus nicht haben können. Also das ist ein kultureller und psychologischer Effekt, an dem noch viel Aufklärung nötig wäre.
Sie haben gerade schon politische Protagonisten gesagt. Wenn wir über Sachsen sprechen, da gibt es ja jetzt momentan die Theorie, die diskutiert wird. Der Grund, ein Grund, warum die Inzidenz vor allem in sächsischen Landkreisen fernab der großen Städte so hoch ist, die habe auch damit zu tun, dass das Landkreise sind, in denen sehr viele Menschen die Alternative für Deutschland wählen. Also relativ viele Menschen, die sich auch ein Stück weit von der Landesregierung, wie aber auch der Bundesregierung entfernt haben. Wir hatten am Donnerstag einen Mediziner hier im Programm, Markus Scholz von der Universität Leipzig. Der ist dort Professor für Epidemiologie. Und der hat gesagt, das ist ein Argument, das er nur mit höchster Vorsicht betrachten wollen würde. Hören wir da mal rein.
Da würde ich davor warnen, da Beziehungen herzustellen, weil wenn man diese Analyse, sagen wir mal, vor 2 Monaten gemacht hätte, wo besonders Berlin und Bremen hoch war, hätte sich ein ganz anderes Bild ergeben. Und auch in der ersten Welle war ja Sachsen eher Musterschüler. Da hätte sich auch ein ganz anderes Bild ergeben von den Zahlen. Also ich würde davor warnen, da diese Parallelen zu ziehen. Aber man muss natürlich in der Tat schauen, ob die Maßnahmen ernst genug genommen werden und auch die Notlage verstanden wird in der Bevölkerung, die jetzt Sachsen hat.
Ist das ein Argument?
Also man kann kein Argument absolut setzen. Das ist völlig klar. Und ich würde auch sagen, vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, Unterschied Stadt-Land, nicht? Vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die Karte, die man jetzt zeichnen kann und die eben zeigt, dort, wo die AfD-Wählerschaft und die Zahl der Maskenverweigerer, der demonstrativen Maskenverweiger größer ist, ist auch die Zahl der Infizierten größer. Dieses Argument ist einfach nicht von der Hand zu weisen, weil das eben bedeutet, dass man in den kritischen Zonen, die eben jetzt im Winter vor allem eben zu Hause, im Haus, in der Nachbarschaft, im Verein und so weiter sind, in den kritischen Zonen unter Umständen eben nicht ermutigt wird, die Maske aufzusetzen, sondern man wirkt lächerlich oder misstrauisch oder wie auch immer. Und das wird durch solche politischen Argumente verstärkt. Also ich würde das durchaus im Auge behalten. Es ist überaus wichtig, das wissen wir aus allen Geschichten des Pandemischen, wie Eliten, wie lokale Sprecher, wie lokale Gruppen, die Vorbildcharakter haben, sollen damit umgehen. Und dort, wo die Politik sich in der Flüchtlingsfrage nicht vorne hinstellt und sagt, wir müssen humanitär handeln, dort, wo die Politik vor Ort sich nicht hinstellt und sagt, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen Masken tragen, dort wird es auch nicht getan. Also dieses Zusammenspiel zwischen politischem Diskurs und gesellschaftlichem Alltag, der ist evident. Wie stark man das veranschlagt, das wird man ja jeweils beobachten müssen.
Wir wollen sprechen über den islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Der jährt sich heute zum 4. Mal. Es sind insgesamt 12 Menschen getötet worden, mehr als 50 teilweise schwer verletzt. Man muss, glaube ich, festhalten, für die allermeisten Menschen, nicht die Hinterbliebenen, nicht die Verletzten, ist das Leben in den letzten 4 Jahren dann irgendwann weitergegangen. Trotzdem aber die Frage an Sie, wie hat dieser Anschlag sich in unsere Gesellschaft eingeprägt, ohne dass wir das merken?
Ja, ich glaube, wir ahnen, dass es Folgerungen hat. Wir blenden die immer wieder aus. Aber sobald dieses Stichwort kommt, der Name oder das Verfahren kommt, die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, erinnern sich doch viele an die damalige Situation, auch an die Szenen. Das macht schon nochmal einen Unterschied, ob man vorher Szenen aus Brüssel und Paris gesehen hat oder jetzt Szenen aus Berlin. Das rückt einem dann näher und es wird auch präsenter. Ich habe mich sehr genau noch erinnert an die Tage damals, weil wir damals gerade eben auch das Berliner Institut für Migrationsforschung gegründet hatten und nun merkten, was an Reaktionen darauf kommt. Aha, also da kam natürlich jetzt dieses Bild der Islamisten, der Geflüchteten, der Migranten, die eben als Bedrohung auftauchen. Und das ist natürlich in jedem dieser Fälle, wenn ein Terroranschlag passiert, eben auch der Fall. Und es war interessant, dass ich damals teilweise die Sicherheitsbehörden quasi verteidigen musste, weil gerade im Falle Amri, also dieses Attentäters, war damals vor 4 Jahren noch relativ klar, das Bild des Terroristen, des Dschihadisten, des Islamisten war geprägt von der Vorstellung, das sind zutiefst religiöse junge Männer, die also sagen direkt mit dem Koran unter den Arm quasi übergehen dann zum Terror, zum Attentat. Und wir hatten immer gesagt, Leute, so funktioniert das nicht. Amri kam ja aus einem Zwischenmilieu, nicht? Und wir haben im Grunde genommen dann in der Berichterstattung eben auch das BND richtig nachvollziehen können, wie er bei dem BND aus dem Raster verschwand. Weil einer, der Alkohol trinkt, der den Döner mit Schweinefleisch isst, Beobachtungsprotokolle, der zu Prostituierten geht, der Rauschgift nimmt, entsprach nicht diesem Bild in der Öffentlichkeit. Und da es damals natürlich schon sehr viele Gefährder gab, die gar nicht alle kontrolliert wurden, fiel sozusagen dieses Raster religiöser Gefährder um und er wurde eher in diese Halbwelt abgeschoben, weil die öffentliche Debatte eben in diese Richtung ging. Und dann hat man ihn eben nicht mehr systematisch beobachtet, weil man der Meinung war, nur religiöse Fanatiker begehen Terroranschläge. Und wir wissen inzwischen, dass diese Erkenntnis überwiegend falsch ist. Fast alle Attentäter kommen eher aus einer persönlichen Krise als denn aus einer zutiefst religiösen Überzeugung oder Familie.
Sie haben gerade schon über unser mangelndes Verständnis des Phänomens Attentäter gesprochen ist. Wir haben in den letzten 4 Jahren natürlich auch 4 Jahre lang die Versuche erlebt, aufzuarbeiten, wie es passieren konnte. Unter anderem mit dem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Claudia van Lack ist unsere Berliner Landeskorrespondentin. Sie hat sich nochmal angeschaut, was da tatsächlich jetzt nach 4 Jahren der Stand der Dinge ist.
Der Untersuchungsausschuss des Bundestages wird zwar in Kürze seine Zeugenbefragung beenden, offene Fragen bleiben allerdings. Zum Beispiel, auf welchem Weg Amri nach der Tat Berlin verlassen konnte oder wie er an die Tatwaffe kam, mit der er den polnischen Lkw-Fahrer erschoss. Amri war als Gefährder eingestuft. Er war mehrere Male Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Doch die Behörden schätzten ihn als wenig gefährlich ein. Einer der vielen Fehler, die der Untersuchungsausschuss herausgearbeitet hat.
Herr Kaschuber, Sie haben gerade schon über das Verständnis hinter der Gedankenwelt eines möglichen potenziellen Attentäters gesprochen. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Behörden? Wir haben gerade davon gehört, da gab es verschiedene Schwierigkeiten, die jetzt in 4 Jahren versucht worden sind, aufzuarbeiten.
Also es gibt, glaube ich, schon ernsthafte Anstrengungen, weil die Bedrohung ja auch wächst. Die internationale Verflechtung und den Informationsaustausch zu verbessern und auch den nationalen Informationsaustausch zu verbessern. Denn der Fall Amri zeigte ja, dass manche Informationsfragmente zumindest da waren. Hätte man die zu einem Mosaik, zu einem Bild zusammengesetzt, wäre ein anderer Eindruck entstanden als diese Einzelauskünfte. Also dieses Fragmentarische, daran wird, glaube ich, gearbeitet. Andreas Geisel, der Berliner Innensenator, hat ja nun auch versucht, die Schlüsse gerade aus dem Berliner Fall Amri eben auch zu ziehen und eben auch auf die nationale Ebene dann zu heben. Ob wir auf der Ebene der Beobachtung und sozusagen der Typologisierung der Täter, wir brauchen ja eine Vorstellung, was sind Gefahrensignale? Wann wird jemand sozusagen notwendigerweise systematischer beobachtet? Diese Frage, die ist natürlich sehr schwer zu beantworten, eben weil wir sehen, dass wir immer weniger organisierte Aktionen haben, die also von vielen Leuten mehrgliedrig vorbereitet werden. Es sind immer mehr Einzeltäter, die auftreten, die sich immer schwerer natürlich auch erkennen lassen. Und was vor 4 Jahren vor dem Breitscheidplatz noch die Vermutung war, dass man mit der Kontrolle von salafistischen, extremistischen Gemeinden das im Wesentlichen im Blick behält. Ich glaube, die Illusion haben wir heute nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Motive, unterschiedliche Wege und wir wissen inzwischen eben, dass vor allem die sozialen Medien eine ganz große Rolle spielen. Das ist so der Hintergrund, ja, vor dem sich das Bewusstsein eines Attentäters, das Sendungsbewusstsein entwickelt. Ich spreche dann für diese Gruppe. Ich bin auserwählt. Ich bekomme dann quasi den Heldenstatus. Und Es hat, glaube ich, in vieler Hinsicht sehr viel weniger mit religiöser Motivation zu tun. Wir werden sehr viel häufiger eben auch psychologische Fragen uns stellen müssen. Denn Selbstmordattentäter sind auch Suizidgefährdete. Ja, sie rechnen mit ihrem eigenen Tod. Und ich glaube, das wird in der Tat immer schwieriger werden, das im Auge zu behalten.
Ich möchte mir jetzt gerne einfach noch mal kurz die Zeit nehmen, um neben dem Attentäter, über den wir jetzt sehr viel gesprochen haben, auch noch mal über die Menschen zu sprechen, die Hinterbliebene sind, die verletzt auch nach 4 Jahren noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Da haben wir jetzt auch in diesen Tagen wieder gehört, Menschen, die betreuen, Anwälte, aber auch Physiotherapeuten sagen, da gibt es unglaublich viele Verletzungen nach wie vor. Da fühlen sich Menschen nach wie vor gedemütigt, unter anderem, weil die Behörden es nicht schaffen, unbürokratisch diesen Menschen zu helfen. Erleben wir hier ein Versagen nach dem Versagen?
Ja, teilweise haben wir das sicherlich. Wir haben bei vielen Fällen von den NSU-Morden bis zum Breitscheidplatz eine völlig ungenügende Betreuung der Zurückgebliebenen, sage ich mal, also derer, die die Situation überlebt haben, wie derer Angehörigen, die jemanden verloren haben. Wir wissen, dass es sich leichter leben lässt, wenn sich da vorübergehend Gruppen bilden, die Erfahrungen austauschen können. Die brauchen aber natürlich institutionellen Rückhalt, die brauchen finanziellen Rückhalt. Da passiert einfach viel zu wenig. Und es ist ja auch in dem Falle des Verlustes eines nahen Angehörigen eine Frage, ob sich nicht die Gesellschaft dazu verhalten muss, auch mehr. Das ist nicht nur mein individuelles Problem, das hätte jeden treffen können. So wie jetzt möglicherweise das Coronavirus zumindest theoretisch auch jeden treffen kann. Also Zusammenrücken der Gesellschaft, für das dann die Politik verantwortlich ist, wäre angesagt gewesen. Und all die Einrichtungen, die wir jetzt haben, dass Ombudsleute ernannt werden und anderes, kommen in der Regel erst spät. Da haben die Leute oft schon ein halbes Jahr oder 2 Jahre den Schmerz allein mit sich abmachen müssen. Und das ist kein guter Zustand.
Herr Kuschuba, wir haben in dieser Woche in Tunesien eine kleine Demonstration gesehen. Hunderte Menschen, die haben demonstriert für mehr Arbeit und für bessere Arbeitsbedingungen. Sie haben das getan anlässlich des 10. Jahrestages des Beginns des arabischen Frühlings. 2010, Ende Dezember, hat sich dort ein junger Straßenverkäufer verbrannt in Tunesien. Und wir haben dann gesehen, in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, in Syrien oder auch im Jemen, dass sich die Menschen aufgelehnt haben gegen die langjährigen Herrscher dort. Was ist davon geblieben?
Naja, zunächst mal ist es, glaube ich, ganz wichtig, daran zu erinnern, warum sich die Menschen aufgelehnt haben und auch nochmal zu erinnern, mit welcher Hoffnung wir das auch wahrgenommen haben, weil das schon die Vorstellung war, hier bricht ein Teil der Welt auf, in dem dieser Aufbruch ganz wichtig ist, nicht? Und viele wollten dort Modernisierung der Gesellschaft, eine andere Gesellschaft. Und viele wollten dort Demokratie. Diese beiden Ziele haben vor allem die Bewegungen der jüngeren Menschen getragen. Und es ist in all diesen Ländern natürlich eine Art kleine Zivilgesellschaft entstanden, mehr oder weniger, je nachdem, wie heute die Verfolgung aussieht. Und das wäre im Grunde genommen eben die Bilanz. Wir sehen im Rückblick, es sind auf nationaler Ebene Aufbrüche gewesen. Dann haben sich mächtigere Mächte eingeschaltet, nicht nur die Regimes selber, sondern die großen Unterstützer, Iran, Russland, Türkei, auch die USA. Dann haben Waffen, die importiert worden sind, letztendlich entschieden und Streitkräfte und Söldner von außen, und haben diese nationalen Oppositionen im Grunde genommen unterdrückt. Und wir haben jetzt einerseits eine pessimistische Sicht, weil sich in manchen Ländern Regimes etabliert haben, die möglicherweise gegenwärtig noch schlimmer erscheinen als vorher. Aber wir haben auf der anderen Seite in allen Ländern nach wie vor eine Opposition, die zum Teil unter sehr schwierigen Verhältnissen trotzdem weiterhin politisch arbeitet.
Sie haben gerade angesprochen, Herr Kuschuba, auch wie das, welche Auslöser oder welche Assoziation das hier auch in Deutschland ausgelöst hat damals. Viel Bewunderung für das, was die Menschen dort machen. Man kann zum Eindruck kommen, 10 Jahre später sind viele Menschen auch hier eher froh, wenn dort, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, wieder Ruhe ist, weil es natürlich auch durch die politischen Umwerfungen, unter anderem in Syrien, auch in Ägypten natürlich, auch im Jemen, zu ganz neuen Diskussionen über Stabilität, über politische Stabilität, auch über islamistischen Terror ist, der dann zum Beispiel eben aus Libyen theoretisch hierher importiert werden könnte.
Ja, also zum einen ist es sehr unübersichtlich, wenn wir das Geschehen dort sehen, von Land zu Land, von Raum zu Raum. Zum anderen schafft diese Unsicherheit, die ja in der Tat auch Instabilität bedeutet, eben Situationen, die unserem Kontrollbedürfnis eben widersprechen. Nicht? Wir sehen, dass das eben auch große Auswirkungen hat auf die Fluchtmigration und anderes mehr. Und der Reflex ist natürlich, dass wir denken, na gut, wenn sich's wenigstens beruhigt, sozusagen, haben wir vielleicht eben weniger Geflüchtete und auch weniger Bedrohung aus dieser unklaren, unkontrollierten Situation. Aber ich glaube, das wäre nur der Reflex. Wenn wir genauer darüber nachdenken, ist es ganz wichtig, dass diese Prozesse weitergehen. Denn das sind Modernisierungsprozesse und Demokratisierungsprozesse, die überfällig sind. Und man kann dann natürlich nur hoffen, dass die Prozesse nicht zu lange dauern, nicht überall so blutig verlaufen wie in Syrien. Wir haben ja das noch relativ positive Beispiel Tunesien. Dort sind ja auch solche Demonstrationen überhaupt nur möglich noch. Und das könnte schon ein Vorbild, ein Weg, eine Art Best Practice sein, die mittelfristig eben auch in der arabischen Welt und in Nordafrika möglicherweise wirkt. Denn stabil sind diese Regimes, die als Reaktion jetzt entstanden sind, ja nirgendwo. Wenn die Schirmherrschaften abziehen oder ihre Waffenlieferungen begrenzen, dann bricht vieles von dieser Macht zusammen. Und man kann eben nur hoffen, dass dann gestärkte zivilgesellschaftliche Bewegungen entstehen. Denn Chaos wünschen wir natürlich den Gesellschaften dort nicht und uns auch nicht.
Wolfgang Kaschuba, der Ethnologe und Kulturwissenschaftler und ich, wir haben gerade darüber gesprochen, was die Auswirkungen des arabischen Frühlings sind, 10 Jahre nachdem er begonnen hat. Und das sieht man unter anderem, Herr Kaschuba, natürlich auch in Flüchtlingsbewegungen. Und ganz speziell haben wir in diesem Jahr einmal vor allem nach Griechenland geschaut, nach Moria, nachdem dieses Lager dort abgebrannt ist. Da war die Aufmerksamkeit groß. Dann ist sie wieder eingeebbt, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt haben knapp 240 Abgeordnete des Bundestages in einem Weihnachtsappell an die Bundesregierung appelliert, nehmt noch mehr Leute von dort auf, als ihr eh schon plant. Und wir haben gestern mit der Schriftstellerin Elke Schmitter darüber gesprochen, das hat sie gesagt.
Diese Verquickung, die es auch jetzt in diesem Appell wieder gibt von Politik und Humanität, ist in sich zynisch, auch wenn das die Akteure selber nicht so empfinden mögen.
Ist das zynisch oder ist das symbolisch wichtig, was vielleicht auch ein Stück weit in kleinen, kleinen Schritten dazu beitragen kann, dass sich die Bundesregierung dazu entschließt, mehr zu tun?
Also man kann sagen, das ist jetzt in der Tat wieder ein Versuch mit der christlichen Weihnachtsbotschaft, wie früher die armen Tiere, die armen Kinder, jetzt die armen Geflüchteten zu bedenken. Und das gehört sich eigentlich nicht, weil die Humanität gegenüber Geflüchteten ist ganzjährig da als Verpflichtung und nicht nur zu Weihnachten. Aber man kann natürlich auch sagen, diese Abgeordneten waren eh pragmatisch und haben eben versucht, sozusagen auf die Tränendrüse zu drücken. Jedes Mittel ist recht, um das richtige Ziel zu erreichen. Darüber kann man sicherlich streiten. Aber ich denke immer, der Hintergrund muss ja auch mitdiskutiert werden. Es ist eine gewisse Hilflosigkeit angesichts eines Innenministers, der nicht so recht in der Lage ist, die Welt von heute zu begreifen, zu erklären, Horst Seehofer, und sie richtig einzuschätzen. Also wer die Migration zu unserem Hauptproblem erklärt hat in einem Land, das seine Situation durch Migration wesentlich erworben hat in der Geschichte, der übersieht nicht die Konstellation, in denen wir heute denken müssen. Und es wäre natürlich an der Zeit, dass wir eine auf der Höhe der Zeit befindliche europäische Flüchtlingspolitik hätten. Das sollte eigentlich auch in diesem halben Jahr der Ratspräsidentschaft Deutschlands geschehen. Da ist nichts weiter erfolgt. Offenbar alles erdrückt durch Corona. Und es sollte ja eben eigentlich auch ein anderes Europa sich weiter organisieren. Ich habe immer mit Verweis eben auf die 200 bis 300 europäischen Städte, die im Laufe dieses Jahres seit Moria immer wieder gesagt haben, wir sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Wir haben die Erfahrung mit Migration und Flucht. Und wir haben bisher in der Geschichte immer davon profitiert, wir haben auch die Einrichtungen dafür, dass dieses andere Europa stärker zum Tragen kommt und dass die nationalen Blockaden und auch die europäische Blockade eben einer neuen Flüchtlingspolitik beendet wird oder abgeschwächt wird. Also das sollte uns, glaube ich, dennoch sozusagen Mut machen, nicht nur in Konzepten von Christlichkeit zu Weihnachten und nicht nur in Konzepten von Festung Europa eines Horst Seehofer, sondern eben auch in Konzepten eines offenen Europa zu denken, das von diesen Städten und ihren Bevölkerungen verkörpert wird. Nicht? Berlin gehört ja eben auch dazu.
Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler am Ende einer sehr kurzen Stunde. Herr Kaschuber, danke, dass Sie hier bei uns gewesen sind heute.
Vielen Dank.